Moin moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Frauen, zwei Brüste. In diesem Podcast geht es um das Thema Brustkrebs im weitesten Sinne, aber im engeren Sinne geht es eigentlich um das Leben. Aus Sicht zweier betroffener, erkrankter Frauen, das sind wir. Diese Folge ist die letzte Folge eines ganz besonderen Projektes für uns, weil wir anlässlich des Weltbrustkrebstags unseren Podcast ins Fernsehen, nämlich zu Six bringen konnten. Ihr könnt die Folgen, die ausgestrahlt worden sind, jederzeit in der Mediathek nochmal nachschauen. Wer uns lieber zuhört, in gewohnter Manier als Podcast-Format, präsentieren wir euch im Folgenden diese Folge als Podcast und wünschen euch viel Spaß damit. Es holpert heute, aber gleich kommen wir ins Rollen. Macht es gut und viel Vergnügen. Tschüss.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über Brustkrebs spricht und wir möchten, dass das Thema Krebs in alle Munde kommt. Krebs, eine Diagnose zu bekommen, ist schlimm. Aber das Leben geht trotzdem danach weiter. Und wir möchten einfach zeigen, in welche Bereiche der Krebs eingreift. Also in alle. Also reden wir über unseren Alltag und versuchen auch vielleicht ein bisschen Leichtigkeit in dieses Thema zu bringen, ohne es zu bagatellisieren.
Mein Einsatz, ich warte da immer drauf. Ja, wir sagen eigentlich immer, wir sprechen über Brustkrebs. Das stimmt ja gar nicht so richtig. Also wir sprechen ja übers Leben. Und im Leben, da passieren manchmal auch nicht so schöne Sachen. Aber im Leben wird auch gelacht. Und genau das bilden wir eigentlich ab. Also wir erzählen, wie hat es sich denn so mit Krebs gelebt? Weil wir zwei betroffene Frauen sind, die 2017 mit der Diagnose konfrontiert wurden.
Genau.
Genau. Und jetzt, Gott sei Dank, wieder im Leben stehen. Aber auch mit Krebs im Leben standen, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, also wir stehen im Leben, ob mit oder ohne Krebs.
Hast du schon gut zusammengefasst. Alex, ich würde gerne was mit dir besprechen. Da haben wir so noch nie drüber gesprochen.
Echt nicht?
Nee, nur so angerissen. Also wir hatten da noch nie so ein richtig...
Okay.
Und zwar wollte ich dich fragen, Krebs ist ja so ein Elefant im Raum. Also die Erfahrung, das weiß ich, die hast du auch gemacht. Also wir haben das immer versucht, mit unserem Umgang nach außen diesen Elefanten ein bisschen schrumpfen zu lassen. Mhm. Es ist uns mal gut gelungen und mal ist es weniger gut gelungen. Und darauf, worauf ich hinaus will, ist, was macht Krebs in zwischenmenschlichen Beziehungen? Und dabei meine ich eigentlich ganz, ganz besonders in Freundschaften.
Das, ja, es ist ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, dass das Allerschwierigste daran ist, dass plötzlich ich etwas erlebe, was meine Freunde alle noch nie erlebt haben. Also ich sag ja, wenn ich eine Erkältung habe, ein gebrochenes Bein, Liebeskummer, sonst irgendwas, schnacke ich mit meinen Freundinnen, die so, ja, das hatte ich auch schon, ich habe das so und so gemacht oder ach, da kommt der nächste Typ oder sowas.
Ach so, meinst du so eine Art Erfahrungsaustausch?
Ja, genau. Irgendwie. Ich glaube, das ist, das finde ich, ist bei Freundschaften so das Hauptthema.
Ja.
Dass du halt plötzlich etwas hast und etwas durchlebst mit dieser ganzen Diagnose, die ganzen Therapien und deine Freundinnen wissen halt nicht, wie das ist. Und diese normalen Sachen wie, ach, habe ich auch schon gehabt oder mach das doch so und so, geht halt plötzlich nicht mehr.
Also sie können nichts beitragen, genau, was dir helfen kann.
Und meinst sie können du, sich auch nicht reinversetzen in einen.
Meinst du, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass du etwas erlebst, wovor deine Freundinnen eine große Angst haben? Dass du dass du sozusagen deren schlimmste Schicksalsvorstellung personifizierst? Meinst du, das könnte so sein?
Also, ich glaube, das ist es zum einen. Ja. Dass, wir hatten, glaube ich, schon mal in einer Folge über, wie man mit Krebserkranken spricht, haben wir auch schon mal gesagt, dass es natürlich so ist, dass die Leute immer gerne etwas sagen möchten, um es zu relativieren, das Ganze. Oder vielleicht Hoffnung zu geben, um vielleicht auch ihre eigene Angst ein bisschen zu schmälern. Weil ich glaube, das ist es natürlich, das Hauptthema in Freundschaften. Da ist plötzlich Angst. Deine Freunde haben Angst um dich, aber auch um sich selber natürlich. Weil sie merken, wenn es meine Freundin treffen kann, kann es natürlich mich auch jederzeit treffen. Und ja, ich bin halt auch, ne, es ist nicht so, ich weiß nicht, dir ging es wahrscheinlich vorher auch so, ich habe immer gedacht, ach, keine Berührungspunkte, ich kannte niemanden mit Brustkrebs, bis auf meine Oma. Aber ja, ne, das ist ja was anderes. Und ich kannte niemanden in meinem Alter, der Brustkrebs hat. Und deswegen hätte ich auch nie gedacht, ich so, klar, macht man Vorsorge, redet man mal drüber, dass es mich betrifft. Und wenn ich natürlich dann sehe, dass es eine Freundin von mir plötzlich betrifft, zeigt das ja auch meine Verletzlichkeit im Umkehrschluss. Ne? Das, ja. Klar, du machst dir Sorgen um deine Freunde, aber genauso machst du dir Sorgen auch um dich selber. Mhm. Weil das meine Geschichte könnte auch ihre Geschichte sein.
Ja, also das sagen, genau das wollte ich auch gerade sagen. Also das ist dieses, dass diese Wahrscheinlichkeit, also es erkrankt ja eine von 8 Frauen im Laufe ihres Lebens in irgendeiner Art und Weise an Brustkrebs.
Und jederzeit Mensch, ja.
Ja, und plötzlich bist du das. Ja. Ne? Also ich glaube, das macht Freundinnen auch Angst. Also das macht auch was in einer Frauenbeziehung, glaube ich. Also in einer Frauenfreundschaft macht das was. Mhm. Ich glaube, wenn du selber mit Glatze durch die Gegend läufst, löst das bei vielen anderen Leuten aus, habe ich das bald auch. Ja. Also ich glaube, sowas kommt schon mit. Sowas bringst du immer mit. Egal wie wir uns auch innerhalb der Erkrankung bemüht haben. Ja, ich glaube einfach so, zwischenmenschliche Beziehungen mit Krebserkrankungen haben ein gewaltiges Potenzial an Missverständnissen, eine wahnsinnige Bühne für Enttäuschungen, eine ganz niederschmetternd tiefe Art und Weise. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das immer so berechtigt ist. Weil hast du dir deine Erkrankung ausgesucht? Willst du deine Freundin damit provozieren? Nein. Will sie dich damit belasten? Wahrscheinlich auch nicht. Eigentlich möchte sie dir vielleicht eine Stütze sein, aber du würdest das nie so empfinden.
Ja, aber das ist ja genau der Knackpunkt, dass du plötzlich in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen auch Probleme hast, weil du plötzlich keine Ebene findest, auf der findest du so eine Ebene, wo du gut funktionierst und das ist alles super. Mhm. Und jetzt ändert sich aber was. Und ich bin plötzlich wo ganz anders. Mhm. Und wir finden nicht mehr zueinander. Das ist mir schon mit ein paar Leuten
also
passiert.
Also für mich ist es, das wollte ich dich gerade fragen. Hast du die Erfahrung gemacht, dass du dich von Menschen in deiner Erkrankung im Stich gelassen fühltest?
Ich würde es nicht im Stich gelassen sagen. Ich würde sagen, die hatten ihre Probleme, damit umzugehen.
Ja.
Also weißt du, dass du merkst plötzlich, dass die Anrufe weniger werden.
Ich habe mich in der Erkrankung, sage ich dir ganz ehrlich, ich habe mich verlassen gefühlt. Ich war wahnsinnig traurig, gar nicht so für mich, aber auch für meine Familie und für mein Kind. Ich habe mich verlassen gefühlt. Also ich habe mich auch verlassen gefühlt, wenn jemand gesagt hat, du meld dich doch, wenn was ist. Und ich dachte mir immer, was soll denn noch sein? Ich habe Krebs. Jetzt Retroperspektiv, klar, Verständnis haben, aber ich hatte gerade so einen gewaltigen Karren voll Mist. Und ich finde, man kann nicht von Krebskranken erwarten, dass sie den auch noch mitziehen, indem sie Verständnis für die ganze Welt aufbringen. Nee. Ich kann ja nur sagen, ich innerhalb meiner Erkrankung habe mit Distanz konnte sehr schwierig damit umgehen, weil ich einfach dachte, wenn man mich doch nicht mehr in sein Leben einbezieht, glaubt man denn an eine Zukunft, an die ich selber gerade so schwierig glauben kann? Das war einfach für mich ein großes Thema.
Aber weißt du zum Beispiel, man selber verändert sich ja auch in dem Ganzen. Und ich zum Beispiel, ich war immer so ein Typ, meine Tür stand immer offen. Ich hatte gerne Leute da, ich habe gerne Feste gefeiert. Der Kühlschrank, ich habe auch so einen Kühlschrank, wo die ganzen Getränke drin sind, da kann sich jeder nehmen. Ich mag sowas gerne. Das hat sich total geändert. Ich wollte in der Zeit niemanden bei mir zu Hause haben. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen war es ein bisschen auch so, ich wollte raus. Das war das eine. Und zum anderen habe ich gemerkt, dass ich mich so verändert habe, dass ich von jetzt auf gleich manchmal während der Therapie plötzlich nicht mehr konnte. Oder mich nicht gut gefühlt habe. Oder ich aus einer Situation raus wollte. Und dann hätte ich immer das Gefühl gehabt,
du schmeißt die Leute raus.
Ich muss meiner Freundin, also ich finde es immer schwieriger zu sagen, weißt du was, das ist mir jetzt zu viel, kannst du bitte gehen, als ich bin irgendwo und sag, du, ich fühle mich nicht so gut, ich gehe schon mal.
Aber ist das nicht kompliziert gedacht eigentlich, weil ich glaube, eine Freundschaft hältst doch gerade, ne?
Ja.
Aber es ist so die eigene Komfortzone, die man immer mal wieder verlassen muss, indem man sagt, sorry, das wird mir gerade zu viel, das mag man nicht sagen, ne?
Also ich kann das sagen, aber ich wollte es nicht in diesen, dass sie dann direkt gehen müssen, sondern dass ich etwas mache und mich einfach aus der Situation rausziehe. Ich wollte nicht die sein, dieser nach 10 Minuten sagt, tschüss, weißt du, Besuch gerade angekommen, hat vielleicht noch Kuchen mitgebracht, wir setzen uns hin und ich sage so, oh, ganz ehrlich, tut mir leid, aber kannst du wieder gehen?
Also hast du dir sozusagen neutrale Orte gesucht oder genau. bei denen, um zu sagen, um selber genau. aufzustehen?
Damit ich aufstehen ja, konnte okay. und gehen konnte. Ich bin mhm. viel in Cafés gewesen. Ich habe, glaube ich, in der Umgebung die ganze...
Die kennen dich schon.
Die Kaffeeketten richtig gut unterstützt. Ja. Nein, Ketten, das stimmt nicht. Es sind individuelle Cafés. Aber ich glaube, die haben wirklich gut überwintert durch mich.
Ja, wobei sie jetzt natürlich, du trinkst ja keinen Kaffee mehr.
Ja, ist doof, ne?
Okay, ja. verstehe. Also ich muss sagen, ich habe, um nochmal dieses Freundschaftsding zu machen, also da steht jetzt dieses Krebs-Ding im Raum und das macht allen Beteiligten wahnsinnige Ängste. Ich möchte aus meiner eigenen Erfahrungen, die ich erlebt habe, einfach ja auch ein Resümee ziehen. Und ich sage immer, wenn ein anderer Krebs hat, das Richtige zu sagen ist wie ein Minenfeld. Ja. Also man kann, es ist auch nicht einfach mit Erkrankten was Richtiges zu sagen. Nee. Was willst du sagen? Bleib positiv. Toll, danke. Ja, grundsätzlich stimmt das, aber ich finde, man kann in solchen Situationen auch vielleicht mal, also ich dachte immer so, ja, mache ich gerne, total gerne. Wie geht das? Also ich konnte mit ganz vielen Sachen gar nichts anfangen. Deswegen ja, es ist ein Minenfeld. Und ja, vielleicht müssen manche Freundschaften gar nicht in Frage gestellt werden, sondern sind einfach mal auf Reset.
Ja.
Das geht ja auch. Aber was mir immer wichtig war, ich finde auch eine Postkarte nett. Wenn man doch Angst hat, etwas auszusprechen und zu sagen. Und vielleicht möchte man dem anderen ja auch nicht sagen, dass man ihn verliert. Also das ist ja auch, das geht ja auch um Schutz. Also es geht ja nicht um Enttäuschung und fallen lassen, sondern ich finde, in so zwischenmenschlichen Beziehungen geht es auch oft um Schutz. Dann zeigt einfach eine Postkarte, es geht gerade nicht, ich kann damit nicht umgehen. Aber ich bin irgendwo, ich bin da. Das finde ich ganz wichtig. Aber einfach den Kontakt abbrechen, weil man einfach vor Schock erstarrt ist, das ist nicht schön.
Nee.
Und wenn man hofft, dass dieses Reset irgendwann wieder zu einer Freundschaft wird, wenn sowas überstanden ist, das funktioniert nicht, weil wir uns auch verändern.
Natürlich.
Und sowas brennt sich einfach ein, weil wer in schlechten Zeiten so mit mir umgeht, der braucht im Guten nicht zu hoffen, dass ich beistehe. Weil wir hatten es gestern beim letzten Mal schon gesagt, man ist so viel klarer geworden. Was ist wichtig, was ist unwichtig? Und es wäre schade, wenn eine grundsätzlich gute Freundschaft durch eine Schockstarre
ja.
in die Unwichtigkeitsschublade fällt. Das würde ich bedauern.
Das auf jeden Fall. Ich verweise ganz kurz auf unsere Podcast-Folge Ratschläge sind auch Schläge.
Ja.
Und würde es jetzt aber gerne mal umdrehen, das Thema. Weil wir haben jetzt über Enttäuschung gesprochen. Bist du dann auch positiv überrascht worden?
Ja. Also das finde ich auch gut, dass du das sagst. Also man setzt ja immer so, neigen wir Menschen ja zu, ne? Wir sind immer so, ja, tatsächlich sollten wir auch mal über so schöne Erfahrungen sprechen. Also es sind ja Menschen da gewesen, die unberechtigterweise, muss ich sagen, so eine, ja, im Hintergrund meines Lebens immer mal da waren, aber nie so präsent an meinem Küchentisch den Pflaumenkuchen ausgepackt haben. Und die hatten so plötzlich ihre Chance, also oder man, die Freundschaft hatte plötzlich eine Chance. Ja. Und das finde ich ganz großartig. Also das finde ich wirklich großartig. Und das ist bei mir so gewesen, dass ich ganz überrascht war, dass sich Leute gemerkt haben, an welchen Tagen hatte ich Chemos. Und am Morgen der Chemo kam dann plötzlich so eine Textnachricht. Und das war, was stand da drinne? Guten Durchlauf.
Ja.
Paula, guten Durchlauf.
Du und läuft.
Genau. Und weißt du, diese drei Worte
ja.
haben wahnsinnig viel mit mir gemacht. Also es muss nicht immer der Fresskorb vor der Tür sein. Oder es muss
war
nicht
aber
immer
auch schön. Habe ich auch bekommen, habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ja, aber es muss nicht immer etwas Materielles sein,
genau.
ja, das mir zeigt, ich stehe bei und es muss niemand irgendwie meine Klamotten bügeln, meinen Haushalt machen, um mich irgendwie physisch bestmöglich zu unterstützen.
Ja.
Aber guten Durchlauf, Paula, hat was mit mir gemacht und hat Freundschaften wieder in den Vordergrund gerückt. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Erfahrung. Hast du auch so eine Erfahrung gemacht?
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe es sind Leute wieder in mein Leben getreten. Das hast du eben ganz schön gesagt, die in der letzten Reihe oder irgendwo nebenher
ja,
Komparsen waren,
ja,
haben plötzlich Komparsen, wieder so
schön, ja.
Hauptrollen übernommen in meinem Krebstheater. Und was ich so schön finde, ist, dass man Leute auch von einer ganz anderen Art plötzlich kennenlernt. Also du hast zum Beispiel die die Chemotage erzählt. Ne? Mhm. Und wir haben ja schon mal gesagt, dass Leute dann sagen so, ja, melde dich doch, wenn du es brauchst oder so. Und ich war so überrascht, dass plötzlich mich die Tagesmama und die Kita, eine Kita-Mama, haben gesagt, für nächsten Donnerstag haben wir ein Playdate für deine Kinder organisiert. Wir holen die ab, mhm. wir bringen die zu uns und der Markus kann die abends abholen. Ist das okay für dich? Mhm. Und ich habe gesagt, danke, das finde ich ganz großartig.
Also hattest du das auch? Ich hatte ja auch, weil man ja so über Freundschaften spricht und du das gerade so sagst, ich hatte auch so wahnsinnig, es fiel mir schwer, um Hilfe zu bitten.
Mhm. Total.
Weil das für mich in einer Zeit, in der ich einfach nicht zu 100% funktionierte, es fühlte sich einfach wie ein Scheitern an. Das ist total bescheuert. Also,
ja, ich weiß ganz genau, was du meinst.
Das ist so ein... Also von heute auf morgen fliegt man so raus aus diesem normalen Leben und ich war vorher so eine
das ist Busy es Mom. Weißt du auch so? Es ist eine Typsache auch. Weißt du, wir waren beide solche, würde ich mal sagen, solche Macher, weißt du so.
Ja.
Klar, kein Problem, das mache ich auch noch. Multitasking war mein Steckenpferdchen. Zack, 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 nebenher noch das und das. Mhm. Und dann plötzlich nach Hilfe zu fragen, ist dann einfach.
Also ich habe mich immer als die. Ich habe mich immer als die Familienmanagerin wahrgenommen, als die Organisatorin. Also genau. Das war meine Rolle irgendwie innerhalb der Familie. Ich habe das sehr gerne gemacht. Ja. Also es ist jetzt nicht so, oh Gott, ich arme. Nee, es war voll mein Ding.
Ich gebe sowas auch schwer ab.
Ja,
das kommt
auch
noch dazu.
Ich auch. Mhm. Also ich mache das gerne. Ich habe das Gefühl, meine Familie so zu unterstützen und dass die sich auch freuen. Und wirklich, ich habe von der Kinderzahnpasta, die ich noch besorgen muss, über die Gummistiefel, die eine Größe größer gekauft werden müssen, über die Tante dritten Grades hat auch noch mal eine Geburtstagskarte verdient und ein Sträußchen plus der normale Arbeitsstruggle. Und die Kaffeebohnen sind alle, habe ich alles irgendwie so auf dem Pinsel gehabt und neben Vollzeitjob und hast du nicht gesehen.
Ja.
Voll, also hat mir richtig gut, also es ging mir einfach gut dabei, was soll ich sagen.
Wir haben gut funktioniert in diesem System.
Total, total. Ja. Und auf einmal gibt es dieses System nicht mehr. Also im Gegenteil, das ist alles so auf den Kopf gestellt und du musst plötzlich andere Leute bitten, dein Kind von der Kita abzuholen, weil du es nicht schaffst. Und zwar schaffst du es nicht nur, nicht dein Kind abzuholen, sondern du schaffst es auch nicht zu betreuen, während es zum Beispiel Fernsehen gucken darf, ausnahmsweise. Weil du es körperlich nicht schaffst. Also dich knockt etwas und jetzt kommt ja dieses Diffuse, was man ja einfach nur noch mal betonen muss. Bei der Diagnose fühlst du dich völlig gesund. Das, was dich eigentlich gesund machen soll, nämlich die Chemotherapie, die lässt dich ja erstmal körperlich richtig krank fühlen.
Total.
Und das irgendwie anzunehmen und in dem Moment zu sagen, Entschuldigung, mein Kind ist mir zu viel, in einer Gesellschaft, wo das Muttersein irgendwie von einer Müttermafia sondergleichen beherrscht ist, hat sich für mich nicht schön angefühlt.
Ja.
Also und Menschen, die so aufmerksam waren, da sind ja wieder diese Lebenskomparsen, die heute einen Oscar verdient hätten. Und da ist irgendjemand, der ist wahnsinnig aufmerksam und sagt, du, wir gehen ins Zoo, möchte dein Kind mitkommen? Da könnte ich immer noch, ich bin ja heute sowieso so nah am Wasser gebaut, aber das sind einfach Dinge, die berühren. Das sind so kleine Gesten und kleine Aufmerksamkeiten und das ist einfach Wahnsinn. Und das sind so ganz subtile Dinge.
Ja.
Das muss man einfach.
Also ich muss sagen, ich habe, wahrscheinlich weil ich die Hilfe nicht so gerne annehme, habe ich ja die Krankenkassen Haushaltshilfe akzeptiert, weil ich eben wollte, dass mein Alltag schon mal so weiterläuft bei den ganzen, ohne dass ich da eine tragende Rolle spiele.
Mhm.
Also das hatte ich zwar nicht, aber natürlich gab es für mich auch Situationen, wo ich Hilfe gebraucht habe. Und ich habe so also eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Alex braucht Hilfe. Da habe ich alle Leute reingepackt, die gesagt haben, melde dich mal, wenn du was brauchst. Und gesagt, dann schreibe ich in die Gruppe. Aber ich finde, was auch noch so ein Punkt ist, was mich so unheimlich bewegt hat, das waren Leute, mit denen ich jahrelang nicht gesprochen habe, die mich plötzlich angerufen haben.
Mhm.
Weißt du, so, weiß ich, ein Freund, in den ich mal so verliebt war oder so. Ich hab das gehört. Es hat mich total schockiert und ich finde, also ich hatte dann das erste Mal schon auf Facebook was gepostet oder so. Und dann kam so, ich finde das toll, wie offen du damit umgehst und ich natürlich so, macht euch, ich noch mal, beim Krebs ist doch ein Warmduscher, danke.
Alex,
Positivparole. Ja, das ist, du macht euch gar keine Sorgen, ich sehe das als ganz positiv und so, der hat wahrscheinlich nicht gestreut und wir machen jetzt die Chemos und, aber es hat mich so berührt, dass die dann eben nicht, weil sie hätten sich ja nicht melden müssen, wir hatten ja ganz lang keinen Kontakt, dass die dann trotzdem das gemacht haben, gesagt, weißt du was, ich greife jetzt mal zum Telefonhörer und ich rufe die einfach mal an.
Weißt du, was ich so bewundernswert finde?
Mhm.
wenn ich zum Beispiel höre, also ich hatte jetzt auch nicht so viel Erfahrung mit Krebs, bevor ich selbst erkrankt bin, aber ich habe, wenn jemandem etwas passiert ist, etwas Schlimmes, Job verloren, ich weiß nicht, die Schwiegermutter verstorben. Also irgendwie, das Leben bietet ja ein buntes Potpourri an Lebenskatastrophen. Ja. Das muss ja nicht immer Krebs sein. Jetzt ich aus der Rolle einer Freundin. Ich tat mich immer wahnsinnig schwer. Also ich wusste, ich möchte diesen Menschen beistehen. Ich rief an und immer habe ich habe immer gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Also, aber weil das finde ich toll,
ja,
Paula.
Ja, aber umso bemerkenswerter ist es doch, wenn Leute sich bei dir melden, die sich Jahre nicht gemeldet haben und dann sowas sagen wie, krass, ich habe gehört, was also sie dir das auch in Worte fassen. Das finde ich so, ja, als würde man den Weg irgendwie nicht alleine gehen. Als würde sich das alles wieder so um einen zurechtrücken. Also ich finde das irgendwie so gänsehautwürdig sogar tatsächlich.
Ja, total. Ne? Nein, das ist auch so, ich weiß auch, wie es mir schwerfällt. Mhm. Und ich finde, du hast gerade was ganz Wichtiges auch gesagt. Weil ich finde, weil viele fragen ja immer, was soll ich denn sagen, wenn ich jemanden anspreche? Und ich finde auch, sag einfach entweder, dass du nicht weißt, was du sagen sollst. Mhm. Oder sag einfach das, was du fühlst.
Mhm. Aber sag ich auch,
ne, ich versuche es nicht schön zu reden.
Und
oder
versuch
so,
nicht zu floskeln. Nee. Also man muss, ja, also so tatsächlich so als, wenn man, ja, wir geben es einfach mal mit so an die Hand. Ne? Also,
ja, wir haben eine Bullshit-Bingo-Folge. Die können wir
das darfst du gar nicht so laut sagen. Das macht auch ein bisschen unsympathisch. Aber man sollte...
Wir durften das.
Ich finde tatsächlich auch...
Und das,
das ist ja auch nicht despektierlich gemeint, aber viele... Also mich würde das tatsächlich auch beschäftigen. Was sagt man denn?
Aber du wolltest gerade, ich habe dich unterbrochen, du wolltest was mit an die Hand geben.
Ja. So. Nicht floskeln, denken, also sagen, was man denkt. Und wenn man doch irgendwie so ein... Knoten in der Zunge hat, weil es einem nicht über die Lippen kommt. Das Verständnis ist ja da. Vielleicht einfach offen sagen, ich habe ehrlich gesagt ich fluche nicht im Fernsehen. Aber doch, das muss man, an dieser Stelle muss das wirklich sein. Was für eine Scheiße ist dir gerade passiert? Ich finde, das kann man sagen, weil das einfach jeder denkt und dann reicht das schon.
Ja.
Was soll man einem Krebskranken sagen? Genau das.
Genau.
Ja.
Also uns zumindest.
Ja, aber wir tauschen uns ja auch tatsächlich in der Groß-Community aus und ich würde schon sagen, dass es da so im kleinsten gemeinsamen Nenner schon darum geht, also dass jetzt niemand eine Floskel hören will. Mit Floskel, das da ist der Grat zwischen Mitleid und Mitgefühl immer so ein bisschen schmal. Also klar möchte man dem anderen irgendwie sagen, ich fühle mit, aber ich als Erkrankter möchte kein Mitleid. Da sind wir wieder auf dieser riesengroßen Szenerie voller Missverständnisse, ne?
Das
die
stimmt.
Da so kommen, dieses Minenfeld. Also ich wollte nie Mitleid. Ich weiß, du wolltest auch kein. Wer möchte schon Mitleid? Keiner möchte das ernsthaft. Aber wie drücke ich sowas wie Mitgefühl? Wie mache ich das irgendwie klar? Also, ihr versteht.
Ich hatte jetzt gerade nur dieses Bild, dass plötzlich alle wie wild zu den Telefonhörern greifen und alle Leute anrufen, die sie kennen, die Krebs haben. Mhm. Und ich denke, man muss ja immer noch sagen, wir sind nun sehr offen mit der Krankheit. Aber es gibt ja auch die Leute, die wirklich nicht gerne drüber reden möchten. Weißt du, die dann sagen, dann machen es lieber mit sich aus, die sich so kaschieren, damit man es am besten gar nicht erst sieht, dass sie Krebs haben und so. Also ich würde mal sagen, bei uns ist das
Also... Wenn man das natürlich
also wenn man es offensichtlich versteckt,
also wir sprechen ja von Freundschaften.
Ja.
Ich finde, in so einer Freundschaft, also klar solltet ihr jetzt nicht unbedingt die, ich weiß nicht, die Cousine dritten Grades eures Gemüsehändlers anrufen, weil ihr das mal gehört habt über einen Flurfunk oder durch die Gerüchteküche. Das ist nicht angemessen, aber ich glaube, eine Freundschaft hält das aus. Ich würde sogar dazu ermuntern und sagen, schreib doch mal eine WhatsApp.
Oder
schreib mal eine Nachricht oder eine Postkarte, ganz klassisch. Mach das doch einfach mal. Das fände ich nett. Also
finde ich auf jeden Fall auch. Ich wollte gerade nur, es fiel mir einfach ein, weißt du, ich hatte eine Frau in der Chemo, da wusste der Mann nicht, dass sie Krebs hat.
Das frage ich mich bis heute. Wie war das möglich?
Ja, aber wenn die war ein bisschen älter, wenn die getrennte Schlafzimmer haben.
Ja, also dann muss er aber, also wenn ich etwas älter bin, dann muss er auch was mit den Augen gehabt haben. Also ich möchte nur mal sagen, warum muss ich das einfach so wahnsinnig hinterfragen? Also jeder hat seinen eigenen Umgang und natürlich respektiere ich das, aber also Krebs hat optisch schon viel mit mir gemacht, muss ich einfach sagen. Es wäre aufwendig gewesen, das zu verdecken. Also, oder?
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also
ja gut, aber
Aber ja, so ist es halt. Aber wir reden
aber von der Frau, also wenn sie sich schon vom eigenen Ehemann verheimlicht, dann wird sie das natürlich auch vor Freundschaften verheimlichen. Aber es gibt einfach auch tatsächlich, und ich muss sagen, ich habe auch Erwartungen an eine Freundschaft, wenn es mir so schlecht geht. Also wer ist der Holer, wer ist der Geber? Und ich glaube, man ist als Erkrankter auch in einer, also ich glaube, ich kann auch viel empfangen. Ich glaube, das tut einfach wahnsinnig gut.
Ja.
Wenn, also was empfand ich als schlimm? Als schlimm empfand ich bei mir, ich bin zweimal an Krebs erkrankt. Und bei der ersten Runde, sage ich jetzt mal ganz sarkastisch, da haben alle gesagt, Paula, das schaffen wir. Das schaffen wir gemeinsam. Und als ich das zweite Mal erkrankt habe, da sind diese optimistischen Stimmen sehr schnell sehr leise geworden. Mhm. Und mich hat die Stille erstickt. Ich habe gesagt, warum fiebert keiner mehr mit mir mit? Ich fühlte mich plötzlich alleine auf dieser...
Sie haben es aufgegeben so ein bisschen, ne?
Genau. Und man fühlt, natürlich hätte keiner mir gesagt, du, wir standen nicht mehr dabei, weil es ist
aufgegeben. Wir dachten, es wird schlecht.
Aber was war belastend an der Sache?
Ja.
Die erste Belastung war, es war für niemanden mehr spektakulär, ob ich im Krankenhaus war oder nicht, ob ich eine OP hatte oder nicht. Die Krankheit ist zum Alltag geworden. Und das ist etwas, worüber ich mich sehr, sehr lange sehr echauffiert habe. Mhm. Weil ich wollte nicht, dass diese Krankheit mein Alltag wird. Ich wollte, dass diese Krankheitskrebssituation auf jeden Fall eine Ausnahme bleibt.
Mhm.
Also es ist einfach jetzt eine Lebenskatastrophe passiert, aus der ich mich herausmanövriere, und so war immer das Ziel. Aber du stehst auf einmal alleine in der Manege.
Mhm.
Und das war eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung tatsächlich. Mhm. Also gerade, ich denke ja auch an Frauen, also ich bin, gelte jetzt als krebsfrei tatsächlich. Also ich habe das entgegen der Prognosen geschafft, dieses Happy End zu erreichen. Aber es gibt ja auch Frauen, die schon mit Metastasen zum Beispiel erst diagnostiziert werden. Und mir ist immer so wichtig zu sagen, ja, auch ein Leben mit Krebs ist ein lebenswertes. Und bitte, wenn es um den Umgang mit Freundschaften geht, fragt eure Freunde trotzdem, ob die mit in den Freizeitpark gehen wollen. Fragt sie, ob sie trotzdem zum Grillen kommen wollen. Plant sie ein, wenn euer Kind zur Kommunion geht oder zum ersten Schultag. Plant sie einfach mit ein. Wenn sowas weniger wird, weil man ja sowieso immer absagt, wird man nicht mehr gefragt. Und das ist
nicht schön.
Das ist nicht schön. Und wenn man das anspricht, natürlich alle so, ah nee, war nicht so gemeint, aber wir wollten dich nicht überfordern.
Ja.
Und dann denke ich mir, es ist ein sehr entwürdigendes Gefühl, auch noch zu fragen.
Ja.
Entschuldigung, haben wir gerade ein Problem? Ich habe dich sehr lange nicht gesehen. Oder Entschuldigung, habe ich was gesagt? Also ich meine, neben dem Krebs ist ja dieser ganz normale Freundschaftsstruggle nun mal auch noch da. Und sich dann noch mal abzuholen,
ja.
Oh, nee, tut mir leid. Also das ist einfach nicht richtig, verstehst du?
Ja, kennst du auch diese Sprüche? Ach, damit wollte ich dich nicht belasten.
Ja.
Das fand ich immer ganz schlimm, wo ich gesagt habe, nein, habt ihr Liebeskummer oder so? Gebt mir eure Alltagsmomente. Ich höre sowas sehr gerne.
Habe ich auch immer gesagt, ja, ja.
Und ich glaube, das ist auch ein bisschen, dass diese Angst ist,
was sage ich denn?
Wir könnten uns auch noch mit noch mehr belasten als der Krebs.
Stimmt.
Und ich finde, was ich ganz schlimm finde, dann, dass sie es immer sagen, naja, ich will es ja gar nicht erzählen, weil deine Sorgen sind ja viel schlimmer. Und dann denke ich so, nein. Ich mache meine Therapie und gut ist, aber ich möchte gerne einfach diese kleinen Alltagsprobleme möchte ich hören, möchte ich mit dir teilen, und ich möchte auch eine Freundin dir gegenüber sein, und ich möchte auch dich unterstützen.
Ja, genau.
Und das ist was sehr, ganz sehr Schönes.
Ja. Und ich kann ja nur deine Freundin sein, wenn du mich auch in deinen Alltag und in deine Probleme lässt. Ja, es ist also, wie gesagt, klar, so im Rückblick können wir das natürlich so aus der Hocke, aber also, wenn man in der Situation steckt, ich erhoffe mir einfach, indem wir das so, unsere Erfahrungen wiedergeben, dass Menschen wieder zueinander finden, auch wenn so eine Diagnose im Raum steht, weil es ist nun mal, wie gesagt, ja, es sind abgefahrene Lebensumstände, und das soll aber nicht immer so bleiben.
Ich fand es auch ganz spannend, du hast ja auch geblockt während der Krankheit, ich auch, dass die Leute das alles sehr aufmerksam lesen, aber vergessen, dass sie nicht bloggen und ich bei denen nicht lesen kann, was gerade im Leben passiert. Das heißt, ich treffe die. Die sagt dann, ja, so und so, wie ist denn bei euch? Und ich muss mir das alles, diese Informationen holen. Und sie haben vergessen, dass sie haben sich meine Informationen aus meinem Leben geholt, wo ich mit der Therapie gerade stehe, wie es geht. Aber vergessen, mir auch ihr Leben zu liefern. Und so habe ich ein bisschen bei manchen Leuten einfach verpasst, wo die Reise gerade hingeht. Und wo,
ja?
Ja, das fand ich.
Hast du dich als schlechte Freundin gefühlt dann?
Manchmal habe ich mich als schlechte Freundin gefühlt. Okay. Ich weiß es nicht. Manchmal, ich habe, jetzt mal ganz ehrlich, die haben mir auch Sachen erzählt mit unseren Chemohirns. Da merkt man sich ja auch nicht alles. Ja,
also
ich
war das, sollte man vielleicht erläutern. Also
ja, erzähl mal, weil das ist ja so, ne?
Ja.
Du vergisst durch diese Chemo macht sowas wie Stillen und Schwangerschaft in einem. Du bist einfach Matsch im Hirn. Du vergisst Sachen, du hast Wortfindungsschwierigkeiten, du bist total schusselig. Oh, und plötzlich erinnerst du dich halt auch an Unterhaltungen manchmal nicht mehr, ja, so jetzt im Detail.
Also das ist wirklich wahr. Das hielt ich ehrlich gesagt immer, als ich das so gehört habe, dass sowas auf mich zukommen könnte. Ja. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Nee, nee. Das gibt es, also ein Chemohirn, aber man sagt auch, dass es nicht unbedingt immer was mit Krebs zu tun hat, sondern mit intensiven Behandlungen so. Ne? Ja. Also kann ja auch, wenn man...
Ja, man nennt es auch nicht Chemohirn, man sagt ja oft dann das Krebshirn, weil ja, genau, es eben ja auch andere, also es gibt ja auch Krebshirn,
die keine Chemo, Chemo genau, ausgelöst. So.
Genau.
Ne, das muss man einfach vielleicht nochmal dazu sagen, nicht, dass
guter
es
Punkt,
da genau zu Missverständnissen führt. Ja, wie du sagtest, dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
Ja, aber es, wir haben versucht, gute Freunde zu sein, aber es ist auch schwierig gewesen. Ich konnte zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich konnte nicht so gut telefonieren. Ich habe sehr viel per WhatsApp kommuniziert, weil das konnte ich immer weglegen. Und zum Beispiel wir haben auch die ganze Zeit, wir haben sehr wenig telefoniert. Wir haben sehr, sehr viele WhatsApp-Sprachnachrichten.
Ja, weil man auch gar nicht direkt aufnahmefähig ist. Also gerade so an Chemotagen und die Tage danach, das muss man einfach sagen, wenn diese Begleitmedikation, die man mit der Chemotherapie bekommt, wenn die nachlässt, dann gibt es nochmal so ein flaues Gefühl. Also das fühlt sich am ehesten vielleicht noch an. Ja, das können wir vielleicht auch mal so offen sagen. Ne? Also alle immer so, krass, du machst Chemo. Aber niemand weiß eigentlich, was macht man da eigentlich. Also ich sag's mal jetzt vom Vorgang, es ist total pupstrocken. Mhm. Also man sitzt einfach 4 Stunden in einem Raum und bekommt Infusionen.
Und
so,
merkt
das ist Chemotherapie. Genau, dann gibt es das Chemotherapeutikum. Das macht alle Zellen platt. Und es gibt Begleitmedikationen gegen diese Übelkeit. Also und die lässt einfach nach einer gewissen Zeit nach. Und dann fühlt sich das am ehesten vielleicht an wie die wahnsinnigste Party eures Lebens plus 2 Schnäpse und ein Bier.
Ja.
Also es ist einfach ein unfassbarer Kater.
Und dazu kommt noch Cortison. Du bist total erschlagen, du bist total müde. Aber irgendwas innerlich treibt dich an. Du bist wie so ein Duracell-Häschen und willst überhaupt nicht aufhören. Und denkst aber so, eigentlich will ich schlafen, aber...
Ich hatte das, also tagsüber konnte ich, also hätte ich wirklich gut schlafen können. Ne? Sieht man, also wenn man tatsächlich an so ein, ja, wenn man an so stereotypische Assoziationen denkt, dann sieht man den Krebskranken, der total ausgemerkelt über der Kloschüssel ist und sich übergibt. Also tatsächlich war mir flau, aber mir war nicht schlecht. Mhm. Ich war tagsüber auch müde, ja, aber nachts, ey, Alex. Also ich habe immer gedacht, so und jetzt schläfst du, bist morgens müde, mach es einfach, mach die Augen zu, denk an gar nichts. Steuererklärung. Sag mal, wo sind eigentlich meine Inline-Skates? Und ich habe nicht abgenommen, ich habe zugenommen. Das muss man immer sagen. Also ich bin in die Breite gegangen.
Mhm. Das waren auch doofe Kommentare, aber da sprechen wir auch nochmal ein anderes Mal drüber.
Ja, ja, so genau, ja. Aber zurück zur Freundschaft.
Zurück zur Freundschaft.
Also es ist einfach, was ich noch sagen wollte, ist, ja, ich finde es schön, dass du auch sagst, dass wir schlechte Freundinnen gewesen sind, weil das möchte ich tatsächlich gar nicht irgendwie hinterfragen und ich möchte auch nicht sagen, wir armen Krebserkrankten haben so unverlässliche Freunde. Wir sind einfach 2 von ganz vielen, die diese Erfahrung gemacht haben, aber ich muss auch die Freunde in Schutz nehmen, weil ich einfach auch eine schlechte Freundin war. Ich war unglaublich dünnhäutig. Also es gab Phasen in meiner Krebserkrankung, da hatte ich eine Zündschnur, die war 4 Millimeter.
Da hätte
also
auch keiner das Richtige sagen können. Das sag ich dir ganz ehrlich.
Also ich war wirklich auch, ich habe auch wirklich manchmal sehr, sehr unangemessen auf Situationen reagiert. Ich habe wichtige Daten und Geburtstage vergessen. Also ich habe sie dank des Chemohirns einfach vergessen. Ich wurde zum Geburtstag eingeladen zu einem Runden eines sehr, sehr engen Freundes. Ich bin nicht hingegangen, weil ich habe es vergessen. Es hing so dick an meinem Kühlschrank, die aufwendig gestaltete Geburtstagseinladung. Ich bin nicht hingegangen, ich habe es vergessen.
Ja.
Ich habe nicht mal abgesagt, ich habe nicht mal gratuliert. Also ich habe dann 2 Monate später sehe ich dann diese Einladung an und dachte mir, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott,
er wird es dir verzeihen.
Ja, ja. Aber es war trotzdem nicht schön, weil ich ja erwartet habe, man begleitet, also man solle mich doch bitte, sofern es sich doch um eine anständige Freundschaft handeln sollte, man solle mich doch auf dem Krebsweg begleiten. Aber ich habe den totalen Freifahrtschein, weil ich ja gerade, also das ist auch nicht schön.
Ja, ja.
Verstehst du? Und deswegen finde ich das eigentlich auch gut, dass man sagt, es ist so beidseitig schwierig.
Ja. Ich sag, diese Krebskarte ziehe ich ja ganz gerne mal in Alltagssituationen.
Ja?
Das habe ich aber die ganze Zeit gemacht.
Ja,
ich mache aber auch viele Witze über den Krebs gemacht. Ich finde, es bringt so eine Leichtigkeit rein. Und ganz ehrlich, wenn ich im Museum schneller reinkomme mit dem Schwerbehindertenausweis, ja, dann mache ich das.
Ja,
mit meiner Glatze, ja, natürlich.
Krebsjoker.
Aber ich finde, in Freundschaften darf man diese Krebskarte eben nicht ziehen.
Nee, da gibt es keine
Krebskarte. Da gibt es keine Krebskarte. Das gehört zu einem allgemeinen Leben. Aber Freundschaften sind was anderes.
Mhm.
Und ich, jetzt so retrospektiv, wenn du jetzt so dein Potpourri an Freunden und Bekannten, so, da hat sich doch bei dir sicher auch einiges umgestellt. Also ich habe bei mir wirklich, dass manche Leute sind gekommen, manche Leute sind gegangen, manche sind auch ein bisschen wiedergekommen. Mhm. Es hat sich aber alles so ein bisschen neu sortiert. Mein ganzes Umfeld, meine Freundschaften und auch ich mich selber. Also in diesem ganzen Gefüge.
Mhm.
Weißt du, wir selber haben uns verändert. Und
viel.
Diese ganze Krankheit. Aber vielleicht ist auch, weil ich mich verändert habe, dass deswegen meine Beziehungen sich auch nochmal verändert haben. Und nicht nur dadurch, dass die anderen Leute vielleicht Probleme mit der Krankheit hatten oder sich besonders aufopfernd
gezeigt haben. Wie hast du dich denn verändert? Also du musst dich ja als Freundin verändert haben.
Ich glaube, ich habe, also da müsstest du wahrscheinlich meine Freunde fragen.
Ja.
Also wir können das ja schlecht, weil wir haben uns ja erst in der Krankheit kennengelernt.
Deswegen,
ne?
Also ich dachte, du hättest jetzt so eine Lösung parat, die jetzt sagt, also es hat sich verändert, weil ich habe die und die Eigenschaften dazu gewonnen oder aus mir heraus. Also ich wüsste diese Frage auch nicht zu beantworten.
Ja.
Also ich weiß zum Beispiel, ja, es herrscht eine Dynamik in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ja, aber ich habe auch diese Dynamik selbst auch gestaltet.
Mhm.
Also ich habe auch sortiert, das klingt ganz blöd. Ich habe auch Menschen, die mir sehr, sehr langen Abschnitt meines Lebens sehr gut getan haben, taten mir auf einmal nicht mehr gut.
Ja.
Also weil es ist so wie dieses, du hast es gerade vorhin schon gesagt, auch ich wollte am Leben meiner Freunde teilhaben und ich habe einfach gedacht, Gott, also ich verballer jetzt sämtliche Karma-Punkte. Ne?
Schieß es raus.
Naja, und dann war ich eben auch so empfänglich für Lebenskatastrophen anderer Leute. Also zum Beispiel war ich stark interessiert daran, Mensch, wer hat sich eigentlich scheiden lassen und was ist denn eigentlich passiert und wer hat seine Diplomarbeit versemmelt, weil es mir einfach das Gefühl gegeben hat, im ganzen Schicksal und Potpourri des Lebens bin ich nicht alleine. Also es geht auch anderen Menschen schlecht. Unsympathisch, aber wahr. Es war einfach so, das soll ich ja beschönigen.
Du, aber ich habe zum Beispiel, du hast mich ja gefragt, was sich an mir geändert hat.
Mhm.
Mein Interesse hat sich zum Beispiel geändert. Und zwar, ich habe, also ich mochte das immer schon nicht so gerne, über Hinz und Kunz irgendwas zu hören.
Mhm.
Aber es gibt Leute.
Du bist keine Klatschliesel.
Ja, also wenn mir mal jemand was erzählt, sage ich, ja, interessant, aber das ist jetzt nicht mein Lebenselixier. Mhm. Ja,
nee, bin ich auch nicht so.
Und ich kann das zum Beispiel, es gibt so Leute, die haben nichts anderes zu reden. Also die kommen rein, die sagen schon, hast du gehört? Und der so und so. Und von dem so und so.
Ach
und
so.
Das und das.
Und die so als das, Smalltalk?
Genau.
Ja,
die können eigentlich nichts anderes als diesen Smalltalk. Und meistens über andere Leute.
Ja, verstehe.
Und das sind zum Beispiel so Freundschaften, wo ich so kein... Also da sage ich so, ja, als in Bekanntenstatus ist es okay. Aber das ist für mich... Also ich sag mal so, wenn ich mich nicht gut fühle mit was und komfortabel in einer Freundschaft und wenn ich merke, dass es plötzlich auf so eine Ebene geht, dann hinterfrage ich auch diese Freundschaften und überlege so, ob wir noch auf der gleichen Ebene sind.
Ach so, also du willst hinten raus auf das Thema zu, nicht nur du wurdest innerhalb deiner Krankheit verlassen, sondern auch du hast aktiv gesagt, du tust mir nicht gut und gehst.
Mhm. Also, ne, ich habe nicht gesagt, du tust mir nicht gut, ich bin dann mal weg. Aber ich habe vielleicht mich auf meinen Fokus auf die Freundschaften gelegt, wo ich sage, das tut mir jetzt gerade im Moment gut.
Mhm.
Und zum Beispiel, ne, unsere Folge Energiefresser.
Mhm.
Leute, die getratscht, gejammert. Also wenn es mir nicht gut getan hat, dann habe ich auch mich ein bisschen distanziert.
Aber meinst du, weil wir ja jetzt auch mit einem anderen Verständnis gegenüber Freundschaften auftreten, also meinst du nicht, dass es, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die kam auch an und die hat auch wahnsinnig viel getratscht und ich fand es ehrlich gesagt auch nervig, aber es war ihr Katalysator.
Ja.
Also das war ihr neutrales Thema.
Ja.
Nicht von ihren Problemen zu erzählen, nicht von meinem Krebs zu sprechen.
Ja.
Worüber spricht man dann? Das Wetter ist in einer Minute, also das bietet halt auch so einen Themenspeicher an, ne? Ja, kann ich jetzt so verstehen. Also ich muss wirklich über ganz viele Dinge ganz anders nachdenken.
Genau.
Also die früher aus dem Bauch heraus liefen. Also ich muss mir das tatsächlich einmal so hinlegen, diese Freundschaft. Was weiß ich daran zu schätzen? Wo muss ich mehr Verständnis aufbringen? Also ich muss mir jede zwischenmenschliche Beziehung genau vor Augen führen. Und im Fall der Freundin war das so. Und da habe ich gedacht, nee, die ist von Grund auf keine Klatschliesel. Mhm.
Das ist ein ganz, ganz guter Punkt.
Also man
das
muss tatsächlich,
mir sehr gut.
Genau, also man muss tatsächlich auch, und deswegen, also viele sagen dann irgendwie aus dem Bauch heraus, die sind den Krebsweg nicht mit dir gegangen. Was sind denn das für Freunde? Das würde ich, also das kann nie eine Freundschaft gewesen sein.
Nee, das
und ich sehe das
auch
nicht so.
Nee.
Also ich sehe das überhaupt nicht so. Mhm. Ich sehe das tatsächlich so, man muss sich jede zwischenmenschliche Beziehung einmal angucken. Man muss gucken, wo habe ich mich nicht korrekt verhalten?
Genau.
Was muss man verzeihen können? Wo kann ich jetzt mit Verständnis gegenübertreten? Und leider muss man auch sagen, ich glaube, das passt nicht mehr. Das ist unabhängig vom Krebs manchmal so mit Freundschaften. Ich glaube, das sollte man generell so machen. Da muss man jetzt nicht extra Krebs für bekommen, um sowas zu machen. Ja, vielleicht sollte man das hin und wieder einfach mal so hinterfragen.
Einmal mal Inventur machen. Ich weiß halt, was mir wichtig ist. Ich weiß, was wofür ich meine Zeit verwenden möchte. Und ich möchte sie einfach nicht verschwenden. Und ich möchte sie nicht mit Floskeln und Getratsche und nicht, dass ich nicht auch mal tratsche. Ne?
Aber ja, fühlst du dich auch manchmal so? Also ich fühle mich auch ein bisschen. Das ist schon besser geworden.
Okay. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Hau ich raus. Ich habe mich auch ein bisschen sozial inkompatibel gefühlt nach der Erkrankung.
Ja.
Also ich habe mich manchmal gefühlt wie so ein Holzklotz. Ne? Also ich bin da ja gerade aus so meinem Lebenshoneymoon. Ich bin dankbar, dass ich noch lebe. Bitte, die ganze Welt soll dankbar sein, dass ihr noch lebt. Wieso regt ihr euch über Mülltrennung auf?
Die Seid Bäume sind doch so schön.
Die sind doch so grün. Oder warum regt ihr euch auf, dass ihr im Stau steht? Geht doch mal zu Fuß. So wisst ihr doch, also ihr müsst doch das Leben mal genießen. Also das hatte ich tatsächlich auch. Habe auch nicht überall Verständnis dafür
die Dankbarkeitskeule geschwungen.
Ja, genau. Also ja, weil also man kommt ja aus diesem, was ist wichtig und was ist nicht wichtig und muss zurück in einen, aber um 8.20 Uhr fährt der Bus.
Ja.
So. Und den musst du bekommen. Ja.
Ja.
Und das ist total also das ist so, da wurde ich schon sozial, das muss ich echt schon sagen. Also da wurde ich echt so ein, hätte ich jetzt nicht meine Freunde sein wollen.
Weißt du, was für mich auch ein ganz, ganz großer Schritt war? Hm. Weil ich habe ja gesagt, ich wollte niemanden bei mir zu Hause haben. Hm. Das heißt, meine Kinder hatten natürlich auch keine Playdates.
Hm.
Wir hatten ja auch die Haushaltshilfe, die waren dann eher mal woanders oder so. Und dann wieder langsam Leben in
ins
mein
Haus
Zuhause
zu holen.
Zurückzuholen.
Was war da für dich der...
Playdates für meine Kinder.
Ja, aber was war für dich das... Was war für dich das Übertreten der Komfortzone?
Ich fand es sehr, sehr schwierig, weil ich gesagt habe, okay, ich lade jetzt mal jemanden ein zu uns. Und ich wusste, und jetzt ist es halt so, wenn es jetzt nicht gut geht, ne, die kannst du jetzt nicht rausschmeißen. Und ja, manchmal war es mir einfach zu viel dann schon. Ich habe das dann immer wieder mal probiert, so langsam. Aber das fand ich richtig, richtig schwierig.
Musste man sich da so, ich sag ja immer, und dann holte ich mir mein Leben zurück. War das auch so ein Prozess, also dass du dich langsam wieder, oder hast du die Türe aufgemacht und hat gesagt, Leute, kommt wieder in mein Haus?
Nee,
man muss sich schon
ein
bisschen
ran. Das war richtig, richtig schwierig. Ich habe immer noch meine Probleme damit.
Ja, echt?
Weil ja, ich merke das total oft, dass ich einfach keine Energie habe. Ich habe ja diese Krebsfatigue auch.
Ja.
Das heißt, es ist dieser Erschöpfungszustand, den man halt oft nach langen, langen Krankheiten hat, dass der Körper und der Geist irgendwann sagt, ich kann nicht mehr. Du hast ja auch damit zu kämpfen. Ich wache halt morgens auf, ich bin total erschlagen. Es geht eigentlich den ganzen Tag so weiter. Mittags wird es dann richtig schlimm und dann warte ich eigentlich nur, dass der Tag vorbei ist. Mache aber das Beste raus, lebe trotzdem mein Leben. Aber natürlich sind diese Nachmittage dann genau dann, wenn meine Kinder Playdates haben. Das heißt, ich habe das dann da Und da muss ich schon manchmal fünfmal tief durchatmen und dann, ich kann nicht mehr. Mhm. Und bin dann auch froh, ja, wenn die wieder gehen und sag dann so,
pff. Witzig, also wo wir jetzt so, was nach dem Krebs geblieben sind, weil diese Fatigue, ja, taucht eher so am Ende der Erkrankung auf. Das ist bei mir auch so. Warum warst du heute Morgen spazieren, aber nicht beim Grillabend mit deinen Freunden?
Ja.
Also, dass man immer das Gefühl hat, man muss sich erklären. Also, ja, so ein Potenzial an Konflikten ist ja nicht ausgestanden, nur weil man nicht mehr Chemotherapie macht. Ja. Also, auch heute noch ist es in Freundschaften durchaus ein Thema, das man ganz bewusst angehen muss. Und ja, ich kann immer nur sagen, ich muss mit Kraft haushalten. Das ist eine Erfahrung, die hatte ich früher nicht. Nee. Das heißt, wenn ich nach der Arbeit nochmal schnell das Geburtstagsgeschenk von kaufen muss, dann kann ich abends nicht mehr den Geschirrspüler aufräumen. Ich kann es nicht, weil ich komme nach Hause und es ist, als würde mir jemand die Augenlider mit aller Gewalt zudrücken. So muss man sich das vorstellen ungefähr. Und wenn ich jetzt nach der Arbeit noch schnell mit jemandem einen Kaffee trinken war, dann kann ich abends mit dir nicht ins Kino gehen. Das ist leider so.
Ja.
Aber irgendwann gehe ich mit dir ins Kino und der, mit dem ich Kaffee trinken war, muss dann mal warten.
Genau.
Also man versucht das immer so gerecht zu machen, aber da gibt es auch wieder so Gewissenskonflikte, ja, die man ausstehen muss. Alex.
Oh Mann, das war eine schöne Folge, Paula.
Finde ich auch.
Es war mir ein Fest.
Mir auch, wie immer.
Wie immer. So, dann wollen wir uns verabschieden,
ja,
und
bis zum nächsten Mal.
Bedanken uns, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal und hört rein bei Zwei Frauen, Zwei Brüste, überall, wo es Podcasts gibt.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.